Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Hello, Podcast-Lovers. Da melden wir uns wieder mit einer neuen Folge und heute klären wir eine brennende Frage.
Wäre das was für mich? Und dazu möchte ich gleich mal sagen, auf diesen Folgentitel oder beziehungsweise auf den Inhalt dieser Folge sind wir gekommen, weil mir immer wieder Menschen schreiben, woher weiß ich denn, ob ich für eine offene Beziehung geeignet bin oder ob ich das selber möchte?
Scheint in erster Linie mal eine seltsame Frage, nicht? Man denkt sich, ja, du wirst ja wohl wissen, was du willst, aber es ist tatsächlich nicht ganz so einfach, oder?
Ich glaube, da ist ganz viel, was in einem vorgeht, vielleicht auch gehemmt wegen sozialen, ich suche nach das Wort, füge passendes Wort hier ein.
Vorurteilen.
Zum Beispiel.
Vorschriften, Normen.
Normen, genau das war's. So. Und ich würde sagen, wir unterteilen das einmal unter bin ich geeignet und möchte ich das? Oder wie weiß ich, dass ich das möchte? Und ich möchte damit beginnen, wie weiß ich, ob ich das möchte?
Ich glaube, es ist tatsächlich nicht dasselbe.
Ist also es auch nicht.
Kann schon sein, dass man sowas will, aber nicht geeignet ist, aufgrund fehlender Voraussetzungen.
Genau. Es ist ja so, bei uns hat es ja mit Neugierde begonnen.
Mhm.
Und da ist es dann, glaube ich, ein bisschen ins Laufen gekommen. So haben wir eh schon einmal drüber geredet. Aber wie weiß ich jetzt, ob ich das möchte? Ist ja jetzt nicht so eine einfache Frage und kann man ja pauschal auch nicht beantworten.
Und ich würde auch sagen, während vielleicht einige glauben, ja, wenn jemand das überhaupt nicht einmal selber weiß, das ist ja total blöd, das weiß ich ja, ob ich das will oder nicht. Da möchte ich glaube, es war Russell zitieren, der gesagt hat, die Welt ist voller dummer Menschen, die sich sehr, sehr sicher sind und voller intelligenter Menschen, die voller Zweifel sind. Und ich glaube, alleine die Offenheit zu haben, sich selbst die Frage zu stellen, ja, will ich das vielleicht? Ich weiß es ja nicht. Will ich das vielleicht ausprobieren? Die zeugt schon von einer gewissen Selbstreflexion. Und damit ist diese Frage gar nicht so blöd.
Und ich fange mit einem Punkt gleich an, wie man das vielleicht ein bisschen sich selbst fragen kann, ob ich das möchte. Und dieser Punkt betraf mich sehr, nämlich der Punkt Freiheitsgefühl. Wenn du mir in was rein katapultiert hast, was sehr viel Regeln hatte, sehr viel Zwänge hatte und so ist es und so muss es sein, dann kam in mir ganz schnell dieses Gefühl auf, nö, das ist mir zu eng, das möchte ich so nicht, ich muss mehr sehen, da muss es mehr geben. Und das war, ich glaube, mitunter in jeder vorherigen Beziehung der Punkt, warum die Beziehung dann gescheitert ist, weil ich Freiheit haben wollte.
Aber was meinst du mit reinkatapultieren? Haben Leute, redest du jetzt von vorherigen Partnern und haben die dezidiert gesagt, ich will, dass du so und so bist, ich will nicht, dass du das und das tust?
Nein, eher so dieses, wenn ich andere Menschen interessant gefunden habe, jetzt gar nicht so aus einem sexuellen Kontext, sondern man geht halt weg und dann lernt man jemanden kennen und quatscht ein bisschen und man erzählt ja dem aber dann trotzdem, bin aber in einer Beziehung. Und ich hätte ihn vielleicht gern näher kennengelernt, dass dann halt dieses Thema mit der Eifersucht da war. So, ja, aber und warum lernst du da jetzt jemanden kennen? Und das passt mir jetzt vielleicht nicht so. Und ich war einfach immer ein sehr, ja, freiheitsliebender Mensch, und sobald ich irgendwo eingeschränkt wurde, wollte ich ausbrechen.
Geht es bei allen Dingen so oder geht es dir bei allen Dingen so? Weil wir haben ja auch ganz andere Dinge als Sexualität. Jetzt sagen wir mal, du gehst in einen Verein und da gibt es dann sehr strenge Regeln, was darfst du nicht. Würdest du da eher sagen, naja, das ist nichts für mich, ich will auch meine Freizeittätigkeit völlig gestalten, ich mag keine Regelsysteme, ich will nicht, dass mir jemand sagt, so und so gehört sich das. Ich weiß, warum du grinst.
Sagt, was für die Frau mit der Spielbeziehung, was ganz klare Regeln gibt, jetzt sagen. Und da ist ja da ist ja, also da habe ich dieses Freiheitsgefühl natürlich nicht. Das ist dann ein Gefühl von Sicherheit. Aber wenn ich jetzt in einen Verein wäre, Fußball zum Beispiel wäre ja sowas, Gott bewahre, ich hasse Fußball. Sorry an alle Fußballliebhaber jetzt in dem Moment. Wenn ich dann aber schon weiß, es ist dann jeden Samstag irgendein Match und da muss ich immer dabei sein, da bin ich raus.
Ja, genau, das habe ich gemeint. Also es gibt ja, sagen wir mal, solche Regeln, Verhaltensregeln, Vereinsregeln, was weiß ich was. Ich bin ja auch eher aber so…
Kleingarten wäre jetzt auch nichts für mich.
Bei mir ist das sehr subjektiv, also… Denk jetzt zum Beispiel an unsere momentane große Liebe Shibari, ne? Da gibt es ja auch diese Schulen und diese Systeme und ich kann dem schon was abgewinnen. Ich finde das schon ganz spannend. Aber auch da sagen ja viele Menschen, du, wenn zu mir jemand sagt, so macht man es und so darf man es nicht machen, dann ist das nichts für mich. Ich will es so machen, wie ich will. Und die eigene Sexualität ist ja was sehr Individuelles. Und natürlich hat man auch absolut das Recht zu sagen, ich möchte meine Sexualität schon so leben, wie ich mir das vorstelle.
Sagen wir, es sind Einschränkungen. Einschränkungen. Wenn man mich versucht einzuschränken, dann überwiegt dieses Freiheitsgefühl und dann bin ich weg.
Ich glaube, das ist ein guter Einstiegspunkt in die erste Frage, die man sich selbst stellen kann. Ist deine Sexualität vollkommen erfüllt? Hast du überhaupt keine Wünsche? Hast du überhaupt keine Sehnsüchte oder so heimliche Gelüste? Dann ist es wahrscheinlich nicht so eine Überlegung wert. Hast du sehr viele Dinge, über die du dich nicht reden traust, dann wäre mal an der Zeit zu überlegen, woher kommt das?
Da wäre beim nächsten Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe, ob das für mich was wäre, also welche Fragen, dass ich mir stelle. Habe ich in meiner monogamen Beziehungen die sexuellen Punkte, die ich noch erleben möchte, die ich probieren möchte, abgedeckt? Weil wenn ich jetzt ein Kink habe und mein Partner findet, das geht gar nicht für ihn, also der möchte es auch nicht dir zuliebe machen und es gibt ihm nichts, dann wird es wahrscheinlich irgendwann zu Diskussionen führen, weil ja dieses ich möchte das unbedingt noch erleben ja ein Thema sein wird.
Und da muss man klar unterscheiden, einmal ausprobieren, da können sich schon beide ein bisschen, sagen wir mal, öffnen und sagen, naja, bevor ich es nicht probiert habe, weiß ich ja nicht, ob ich das mag. Aber ich glaube, man kann nicht über längere Zeit eine sexuelle Spielart mit der Partnerin oder dem Partner machen, obwohl man das selber gar nicht will. Das sollte man auch nicht.
Na, sollte man nicht. Also es wäre vielleicht auch ein Punkt, der die Frage, ob man in Richtung offene Beziehung gehen möchte, man mit Ja beantworten sollte.
Bei einer Fantasie wird es halt schwierig, sich zu fragen, ob ich die in einer monogamen Beziehung ausleben kann. Sex mit anderen.
Ja, oder?
Also wenn es konkret so eine Fantasie ist, nach dem Abenteuer, nach dem Reiz des Unbekannten, mal was anderes kennenzulernen, das ist halt schwierig in einer monogamen Beziehung.
Gang Bang, das sind ja alles so Wünsche, wo ja dann andere Menschen...
Genau, also wenn andere Menschen an der Fantasie beteiligt sind oder wenn es Fantasien sind, die die eigene Partnerin nicht abdecken möchte.
Oder kann.
Dann wäre vielleicht...
Wenn ich jetzt bisexuell bin, wirst mir du jetzt als verkleidete Frau, glaube ich, nicht das Feeling geben können.
Sagst du mir da jetzt gerade? Meine weibliche Seite ist nicht weiblich genug für dich.
Gut, ich bin von Bi vielleicht ein bisschen...
Ja, ich weiß, das ist nicht besonders weit.
Und ich bin von Bi vielleicht ein bisschen zu weit weg. Aber ich sage es als Punkt.
Aber ich würde auch plädieren an alle Menschen, die sich diese Fragen stellen, wenn es jetzt rein um Fantasien geht, redet mit euren PartnerInnen darüber. Weil manchmal sind es Dinge... Die sind einfach unausgesprochen und am Schluss sagt man dann, ja, wieso hast du nie was gesagt? Ich hätte es auch so gern ausprobiert. Man traut sich oft nicht.
Ja, genau. Auch ein Punkt, den ich auf meiner Liste habe, ist Neugierde.
Mhm.
Neugierde insofern, wenn man schon mal gern andere Menschen, andere Meinungen, andere Sichtweisen gern kennenlernt.
Mhm.
Also Neugierde muss einfach da sein. In unserem Fall war die Neugierde zuerst einmal anderen zuzusehen oder selbst gesehen werden dabei.
Ja, und wir haben uns ja diese Frage auch mehrfach gestellt, nicht? Wenn du jetzt, so wie in unserer ersten Geschichte, wo wir da im Hotel gehört haben, was in den Zimmern passiert, du gehst vorbei und in deinem Kopf geht's rund. Du denkst dir, boah, was machen die jetzt genau? Ich würde es gern sehen. Boah, das würde mich jetzt reizen. Ich würde es gern sehen. Ich wäre gern dabei. Ich würde echt gern mal zuschauen. Kannst du dich erinnern, ich habe schon vor mindestens 10 Jahren dir mal erzählt von dieser Live-Act-Sache.
Ja.
Und dass ich das leider nie gesehen habe. Und das ist sowas, ich würde so gern mal in live sehen, wie zwei Menschen Sex haben. Das war bei mir eine explosive Fantasie. Das kann man in einer monogamen Beziehung ja absolut machen. Also wenn es solche Dinge sind, das kann man ja auch durchaus zu zweit, ohne dass man mit anderen interagiert. Also man kann ja auch als monogames Paar in den Swingerclub gehen und sagen, man lebt da ein paar Reize aus, zum Beispiel gesehen werden, sehen, wissen, andere sind in der Nähe und so.
Ja.
Man muss sich bewusst sein, dass der Schritt ein bisschen kleiner wird dann. Weil wenn das dann beiden sehr gut gefällt und dann kommt halt so im Gespräch auf, naja, okay, jetzt haben wir das 2-3 Mal gemacht, wärst du vielleicht bereit, da einen Schritt weiter zu gehen? Irgendwer muss es dann sagen.
Natürlich, natürlich. Aber es sind halt so Fragen, die man sich stellen sollte, ob man sowas möchte.
Genau, stell dich deinen eigenen Fantasien und überleg dir, will ich das? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, denen ich diese Geschichte erzähle. Mir wird schon ganz warm von meiner eigenen Geschichte daher. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, denen erzählst du so eine Geschichte mit den anderen Paaren, nicht im Hotelzimmer, man hört was. Das lässt die völlig kalt. Mhm. Die sagen, ja, brauche ich gar nicht.
Ja.
Dann ist die Frage, glaube ich, relativ schnell geklärt.
Ich glaube auch, ja.
Weil wir wollen ja jetzt auch nicht Werbung machen für offene Beziehungen. Ne? Wir wollen ja nur ein bisschen helfen, herauszufinden, wäre das was für mich. Weil ich probiere es einfach mal aus. Das ist halt schon ein bisschen heikel.
Genau. Sollen wir übergehen zum Punkt, bin ich geeignet dafür? Oder hast du dann noch ein bisschen was zum Anmerken?
Bin ich geeignet dafür, ist meines Erachtens nach der schwierigere Punkt. Aber schauen wir mal. Also ich weiß nicht, gibt es vielleicht noch einen dritten Punkt in will ich das? Also wir haben schon die Fantasien, nicht? Zum einen die Kinks oder die heimlichen Fantasien, wo man mal irgendwo was gehört hat. Boah, das würde ich gern auch ausprobieren, dass man mal mit den PartnerInnen drüber redet. Dann ist die zweite Stufe Dinge, die wirklich nicht mehr monogam möglich sind, wie sexuelle Interaktionen mit anderen Personen, mit Dritten. Und da ein bisschen in sich gehen, will ich das? Manchmal ist es ja auch nur ein Hirngespinst und man denkt nach ein paar Wochen dann nicht mehr dran. Aber ich habe jetzt schon öfter mal so Sachen gehört, wie seit Jahren denke ich immer wieder an das und dieses innere Feuer wird immer größer. Ich kann das einfach nicht abstellen. Ich will wissen, wie das ist.
Ja.
Wenn der Wille sehr stark ist, diese Abenteuerlust zu befriedigen, dann ist es, glaube ich, ein sehr großer Hinweis dafür. Ja, wie gesagt, die Frage ist, gibt es noch was Drittes? Ich glaube, das Dritte ist die Paarkonstellation. Kann man über subtile Hinweise und vorsichtige Gespräche herausfinden, ob das vielleicht eh beide wollen?
Ich glaube schon.
Weil ich glaube, bevor wir zu Punkt 2 übergehen, bin ich geeignet, muss man schon abklären, besteht eine gewisse Sicherheit, dass ich weiß, wie ich das anspreche.
Ich würde da jetzt mal ein Beispiel geben, weil sie das ja bei uns viel früher abgezeichnet hat. Und zwar mit dieser Geschichte, wir stehen in der Kärntner Straße in Wien vor einer Auslage. Und es waren dort
die Schaufensterpuppen.
Ja, genau. Also keine Schaufensterpuppen, sondern zwei Models.
Ja, lebende Schaufensterpuppen.
Lebende Schaufensterpuppen. Eine wahnsinnig hübsche Dame und ein sehr hotter Typ.
Aber hallo.
Und wir sind beide davor gestanden und wir haben beide gesagt so, boah, also ich war total begeistert und gesagt, boah, ist der hot oder irgendwie in die Richtung. Und du hast gesagt, hast du die gesehen? Wahrscheinlich bist du auf irgendein Detail eingegangen. Das ist ein guter Punkt, wenn man sich selbst so sagen kann, auf der Straße zum Beispiel, zu seiner Partnerin, ich sage jetzt bewusst einmal Partnerin, hast du diese Frau gesehen, wie hübsch die war?
Mhm.
Und da kann man dann schon ein bisschen vielleicht auch ablesen, ja, ich habe die gesehen, ich habe die auch total hübsch gefunden. Oder aber so, warum schaust du anderen Frauen nach?
Mhm.
Da kann man dann vielleicht schon ein bisschen ablesen, wie geht es in welche Richtung geht's. Aber wenn man sich als Paar eingestehen kann, dass eine andere Person hübsch, aufregend, vielleicht sogar sexy, hot ist, dann kann man sich auch die Frage stellen, geht es in die Richtung?
Mhm.
Und wir haben darüber noch nie nachgedacht.
Das ist gerade so eine schöne Erinnerung, weil ich auch feststelle,
nur Unterwäsche an.
Das ist mit etwas verbunden. Wir stehen da vor dieser Auslage und ich schaue sie an und plötzlich schaut auch sie mich aus der Auslage an, diese lebende Schaufensterpuppe. Sie schaut mich an und lächelt mir zu. Und in dem Moment, ich habe mich geschämt ein bisschen und ich war sexuell erregt. Bloß weil eine Frau im Dessous als Schaufensterpuppe, das war ja eigentlich ein Gag, ein sexy Gag, mich anschaut und mich anlächelt. Und ich habe mir gedacht, oh, that's not good. Das darf ich jetzt auf keinen Fall irgendwie sagen, dass mich das geil macht.
Ja, da war ich mit meinen Gedanken schon bei Hotboy.
Hotboy.
Ist mir gar nicht so aufgefallen, dass du da so.
Aber vielleicht ist das ein guter Übergang, weil damit ist die erste Grundvoraussetzung erfüllt. Es muss von beiden eine gewisse Offenheit geben. Ich glaube, wenn eine Person Fantasien hat, starke Fantasien hat und die andere das gar nicht will oder gar nicht hat, ist das Projekt offene Beziehung zum Scheitern verurteilt.
Ja, genau. Ich glaube, jetzt können wir dann zu geeignet übergehen.
Ja, ja, wir sind ja bei geeignet.
Ach so, ich hätte es jetzt
eigentlich nur. Ich habe gesagt, das ist die erste Grundvoraussetzung, dafür bin ich geeignet.
Okay. Ja, gut, dann sind wir schon bei geeignet und ich habe es nicht mitgekriegt. Ach Gott.
Du warst noch beim Hotboy, gell?
Ja, ein bisschen abdriftet.
Verstehe.
Bin ich geeignet? Das fängt eigentlich mit einem Punkt ganz gut an. Kann ich Wünsche, Ängste und meine Gedanken mit meiner Partnerperson teilen? So würde ich das jetzt einmal benennen.
Ja.
Kann ich dir sagen, ich habe aber Angst, du verliebst dich in die? Oder ich habe Angst, die passt besser zu dir? Alle Sätze, die du schon 100-mal von mir gehört hast. Aber es geht wirklich darum, Gedanken an die Partnerperson zu bringen. Also zu kommunizieren.
Ja, ja gut, Kommunikation, glaube ich, ist das, was man am größten schreiben kann. Wenn die Fähigkeit zur Kommunikation nicht besteht, es gibt ja Menschen, die kommunizieren immer so außen herum. Die sagen dann was anderes und meinen eigentlich das eine. Ich glaube, direkte Kommunikation ist wichtig.
Ja.
Hey, ich muss dir was sagen.
Und respektvolle Kommunikation.
Ich fand das, was wir da gesehen haben in der Auslage, gerade wahnsinnig heiß. Ich muss dir das sagen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, was das bedeutet für mich. Aber ich muss einfach sagen, dass ich das gerade echt hot fand. Sowas zum Beispiel, ne? Also nicht so um den heißen Brei herumreden und dabei dann so wirken, als würde man der Partnerin was erzählen wollen, was sie nicht hören will,
genau.
Sondern direkt und ehrlich sein.
Aber auch sagen, in dieser Situation habe ich mich unwohl gefühlt oder das finde ich nicht gut, dass du das jetzt so und so gelöst hast. Also diese ganzen Punkte, diese Kommunikation, miteinander sprechen, das muss einfach gegeben sein, ohne dass daraus ein Streit resultiert.
Also fassen wir das in einem Satz zusammen, habe ich die Möglichkeit, mit meinem Partner oder meiner Partnerin offen, direkt und ehrlich zu kommunizieren über meine Wünsche und Bedürfnisse
und
Ängste.
Und dann kommt gleich der wesentlich nächste Punkt, der damit zusammenhängt. Kann ich mich selbst reflektieren?
Mhm.
Weil wenn du jetzt zu mir sagst, du, ich finde das jetzt überhaupt nicht gut, dass du bei dem Date das und das gemacht hast, dann muss ich ja auch nachdenken, okay, du hast mir jetzt gesagt, warum das so ist, warum habe ich es gemacht, war das vielleicht eh vorher schon abgesprochen und ich habe es in dieser Situation vergessen, habe nicht dran gedacht, war wahrscheinlich in meiner eigenen Welt, whatever. Aber Fehler selbst einzugestehen oder eben sich selbst zu reflektieren, dass das Handeln nicht okay war.
Ich glaube, das fängt aber viel früher an. Da geht es nicht um Fehler, sondern wenn du jetzt zu mir sagst, bleiben wir bei unserem Beispiel, das ist ganz gut. Ich fand den Typen da in der Auslage voll hot.
Ja.
Dann kann ich dir ja zuhören und einfach das nicht umdrehen, dir im Mund bewerten, was weiß ich was, und dann anfangen mit, aha, heißt das also, dass du mich nicht hot findest? Weil das ist ja dann genau das, was rauskommt.
Die Ansage, ja.
Also habe ich die Fähigkeit, das, was mir gesagt wird, von meiner Partnerin, von meinem Partner, neutral zu bewerten, nicht als Angriff gegen mich zu sehen. Also damit wären wir vielleicht gleich bei einem sehr großen, wesentlichen weiteren Punkt. Habe ich die Fähigkeit, die Wünsche, die Fantasien und auch die Ängste meines Gegenübers einfach zu diskutieren, hinzunehmen, zu verstehen, wertzuschätzen, ernst zu nehmen?
Ja.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn du zu mir sagst, ich habe da einen Wunsch und ich kann den nicht erfüllen, also jetzt aus einer monogamen Perspektive heraus betrachtet, dann kriege ich Panik. Weil dann weiß ich, okay, das will sie sich bei wem anderen holen und ich will das nicht. Und dann fange ich an mit dem blöden Spruch, Angriff ist die beste Verteidigung, und dann geht's rund. Dann wirft man sich Sachen an den Kopf und dann ist man ganz schnell bei, du liebst mich nicht.
Und ja, wären wir wieder dort. Geeignet dafür ein Punkt auf meiner Liste ist, kann ich Verantwortung übernehmen? In einer offenen Beziehung habe ich jetzt nicht nur Verantwortung meiner Partnerperson gegenüber, sondern auch meiner Dating-Person gegenüber.
Mhm.
Für einen gewissen Zeitraum.
Ja, und auch in vielen Bereichen.
Ja.
Also da geht es um Verhütung, um übertragbare Krankheiten, um Gefühle verletzen, um Sicherheit geben, all diese Dinge.
Genau. Also wenn dann einmal von einer Dating-Person die Nachricht kommt, du, pass auf, ich habe mir damit was angesteckt. Bitte, ich wollte das mitteilen, lass dich bitte auch gleich testen. Oder aber, uns ist das Kondom jetzt gerissen. Wie ist der Status? Können wir mal schnell den aktuellen Status abrufen? Wie lange ist der Test her? Gehen wir jetzt und in 3 Monaten testen? Dann musst du auch in 3 Monaten noch einmal zum Beispiel dein Testergebnis noch einmal offenlegen. Du hast eine Verantwortung auch über deine Dating-Person.
Und da ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass Menschen lernen, nicht für alles, was im Leben schief geht, immer sofort den Schuldigen zu suchen und dem Schuldigen dann ein schlechtes Gewissen zu machen oder so. Kann man nur Forrest Gump zitieren. Shit happens.
Ja.
Und manchmal passiert halt auch in monogamen Beziehungen was, was nicht passieren sollte oder was unangenehm ist. Und manchmal passiert es halt auch in offenen Beziehungen. Also alleine, dass man jetzt damit umgeht, ist noch keine Frage der Offenheit.
Das ist richtig.
Aber in offenen Beziehungen ist halt diese Sache ein größeres Thema.
Ja. Und vor allem auch dann der eigenen Partnerperson zu erklären, du, uns ist da etwas passiert, das Kondom ist gerissen. Das ist jetzt nicht das Gespräch, das man führen will.
Aber das ist das Gespräch, das man führen muss.
Ja.
Und genau, auch deswegen davon geht die Welt nicht unter.
Verantwortung übernehmen. Anderer Punkt, bin ich geeignet? Wenn es jetzt nur um offene Beziehung und nicht um eine Polybeziehung geht, würde ich sagen, kann ich Liebe und Sex trennen? Und wie weit kann ich das trennen?
Ja, es ist natürlich schwierig, wenn man, sagen wir mal, wenn man das nicht trennen könnte und sich dann in diese Welt reinwirft, dann wird man wahrscheinlich seine eigene Welt ein bisschen auf den Kopf stellen.
Oder sehr schnell in den nächsten, die nächste verliebt sein.
Ja, da haben wir ja schon mal gesprochen, gell, über dieses Thema New Relationship Energy und so. Und was ist Verliebtsein eigentlich? Da gibt es ja auch eine eigene Folge, sich verlieben. Finde ich auch wieder die Nummer natürlich nicht, 15. Ja. Also die Frage, dass es halt Gefühle gibt, romantische, intime Gefühle, sexuelle Gefühle, das wird ja alles auch ein bisschen vermischt. Aber Liebe und Sex kann man ganz gut trennen aus unserer Sicht, sage ich bewusst, weil viele Leute sagen, für mich ist das ein und dieselbe Sache und das eine oder das andere ohne das andere geht nicht.
Genau.
Und da glaube ich schon, wenn man sagt, das eine oder das andere geht nicht, das ist eher dann ein Zeichen, dass man nicht geeignet ist für diese Formen der offenen Beziehung. Für polyamore Beziehungen gelten dann natürlich andere Regeln, weil da wird ja durchaus Liebe und Sex auch innerhalb der Beziehung mit mehreren Personen ausgelebt.
Ja. Ja. Ich habe jetzt noch einen Punkt und der ist Grenzen setzen und halten.
Mhm.
Kann ich Grenzen setzen, kann ich sie aber auch einhalten. Und kann ja die Grenzen des anderen halten.
Ich glaube, die Grenzen des anderen halten, das wäre so wichtig für jede Form der Beziehung, nicht nur für offene. Das sollten sich gerade ein paar monogame Menschen einmal wirklich auf die Agenda schreiben, lerne, Grenzen zu akzeptieren.
Ja.
Also Grenzen anderer akzeptieren, das will ich ganz vehement auch für monogame Beziehungen fordern.
Ja, aber eben auch Grenzen setzen.
Kann ich auch meine Grenzen setzen? Was will ich zum Beispiel, dass meine Partnerperson gar nicht macht? Kann ich Freiheiten geben und kann ich aber auch für meine eigenen Werte einstehen und sagen, das möchte ich gar nicht?
Ja.
Kann ich es dann trotzdem vereinbaren? Weil wenn man dann über fast alles, was die andere Person machen möchte, sagt, nein, das will ich nicht, dann ist man ja wieder am Anfang.
Genau.
Also kann ich ein bisschen mich öffnen? Und kann ich aber auch Nein sagen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja.
Wenn ich die, hast du noch Punkte zu geeignet?
Nein, ich finde, du hast heute wirklich eine sehr schöne Liste da aufgeworfen. Die könnte man vielleicht abschließend ein bisschen zusammenfassen. Und natürlich habe ich dann auch noch was aus der Wissenschaft. Ist ja eh klar. Ich komme nicht ohne Wissenschaft aus. Also vielleicht zusammenfassend können wir sagen, es gibt viele Dinge, die einen selbst betreffen. Was möchte ich? Was sind meine Wünsche, meine Begierden? Gibt es da Sachen, die einfach monogam nicht möglich sind? Habe ich starke, vor allem sexuelle Gefühle, Fantasien im Bereich andere Personen, mehrere Personen, Spielarten? Dann muss ich mal schauen, wie gehe ich damit um? Wie kommuniziere ich das? Kann ich selbst auch bei meiner Beziehungsperson sagen, ich mache Zugeständnisse, ich höre mir an, was deren Wünsche, Begierden, Lüste sind und überlege mir, kann ich damit umgehen? Also weil zu sagen, ich möchte mit wem anderen mal Sex haben, das ist ja leicht, aber die Vorstellung, meine Ehefrau jetzt in meinem Fall will Sex mit einem anderen Mann haben, kann ich das auch verarbeiten? Das ist eine ganz andere Frage. Ist ein bisschen schwerer meistens sich vorzustellen.
Ich glaube auch, ja.
Dann hatten wir Kommunikation, klarerweise, Vertrauen, Regeln,
Reflexion,
Selbstreflexion,
Verantwortung.
Das ist sehr gut. Das sind gute Punkte.
Ich habe mir besser recherchiert als du.
Ja, voll. Ich habe gar nicht recherchiert für das, ich habe nur Wissenschaft recherchiert. Soll ich anfangen?
Ja.
Cool. Ich fand es so lustig, dass es tatsächlich ein Inventar, also so einen Fragebogen gibt, der sich der Frage nähert, will ich eine offene Beziehung haben? Also er heißt auf Englisch The Willingness to Engage in Consensual Non-Monogamy Scale. Also sozusagen die Skala des Willen, wie hoch ist mein Wunsch da, sich reinzuhauen in so eine nicht monogame Beziehung.
Du wirst es hoffentlich verlinken für alle, die, ja, die sich das fragen, bitte.
Ich weiß nicht, ob das Inventar offen ist. Weißt du, ich habe immer ein bisschen mehr Zugang. Ich kann nicht sagen, ob das einfach so im Internet frei erhältlich ist. Aber spannend, es gibt tatsächlich ein Messinstrument. Das wurde auch validiert an 938 Personen. Und da wurde halt geschaut, misst das Ding wirklich, was es zu messen vorgibt. Und da gibt es verschiedene Sachen, die auch aus dem Inventar herausgehen. Zum Beispiel sehr spannend ist, eine hohe Skala da in dieser Willingness hängt auch zusammen mit einer hohen Offenheit für neue Erfahrungen. Das ist jetzt wenig verwunderlich natürlich. Offenheit für neue Erfahrungen ist immer ein wichtiger Faktor in sowas. Aber auch kommt halt heraus, dass es eine klare Trennung gibt zwischen Desire und Practice. Also da haben ja auch Menschen teilgenommen, die das ja eh schon machen. Und die Frage ist halt, kann man das trennen? Nicht? Weil Menschen, die das eh schon machen, haben meistens einen sehr hohen Willen, das zu machen. Aber man kann auch trennen Menschen, die das eben noch nicht machen. Und auch da funktioniert es dann. Und was sich auch zeigt, ist, dass Menschen, die da einen hohen Willen haben, da reinzusteigen, auch meistens eine höhere Toleranz für Unsicherheit haben. Sehr spannendes Thema, weil natürlich, nicht, wenn ich mich in sowas reinstürze, gibt es ganz viele Dinge, die kann ich ja vorher nicht wissen. Also man muss eine gewisse Toleranz haben für Unsicherheit, dass man sagt, ja, ich wehre mich jetzt mal nicht gegen alles, ich bleibe offen und halt eben, wie gesagt, eine höhere Offenheit. Und das ist schon lustig. Und was ich ganz lustig fand, ist, da stand drinnen, 7 Menschen mussten ausgeschlossen werden von der Datenauswertung, weil sie noch nicht 18 waren. Also da haben tatsächlich Minderjährige ein paar auch teilgenommen.
Gut, jetzt kommt eine Frage aufgrund der Studie von mir für all die Menschen, die jetzt mit Wissenschaft so gar nichts am Hut haben, so wie ich. Wie verdammt nochmal kommt man auf 938 Menschen? Also wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das vorstellen? Weil im Grunde überlegt man sich dann halt so, ich hätte gern, weiß ich nicht, 950? Ich hätte gern 870, also so.
Nein, nicht, ich hätte gern, so, das rechnet man aus tatsächlich. Also bei gewissen, die, ich sage es jetzt ganz einfach herunterreduziert, dafür werden wir die WissenschaftlerInnen hassen. Es gibt Tests, wo man einfach schaut, wie viele Versuchspersonen brauche ich für einen Versuch. Und natürlich schaut man dann, dass man da ein bisschen drüber kommt, dass man auf der sicheren Seite ist. Und dann macht man einen gewissen Befragungszeitraum. Und versucht einfach so viele Menschen wie möglich zu befragen. Die Zahl ist dann natürlich nicht, wie viele haben halt einfach teilgenommen. Dann schaust du die Daten an, ein paar müssen rausgeschmissen werden. Zum Beispiel, weil sie bei der Hälfte den Fragebogen abbrochen haben.
Okay.
Oder weil man sieht, dass sie einfach wirklich immer nur die gleiche Antwort angeben haben, immer die höchsten Skalenwerte sich durchgeklickt, weil es zum Beispiel am Ende einen Amazon-Gutschein zu gewinnen gab oder sowas. Und nachdem man dann alles bereinigt hat, kommt dann halt diese Zahl raus.
Okay. Gut, wissen wir das jetzt auch.
Wissen wir das jetzt auch. Wie schaut es in Social Media aus? Da wird doch sicher diskutiert über das Thema, bin ich geeignet oder bin ich nicht geeignet? Was sagen die Leute da so?
Diskutiert wird weniger. Die melden sich dann schon in privaten Nachrichten, bin ich geeignet? Fangen meistens damit an zu fragen, warum stellst du dir die Frage? Meistens kann man ja da dann schon ableiten, wie die Situation ist. Aber, und da kommt halt wieder der Standardsatz, ganz viele für mich wäre das ja nichts. Und da kann man sich jetzt auch die Frage stellen, warum wäre das für dich nichts? Und ist es wirklich das, sind es die Werte, die du vertrittst, oder ist es halt einfach dieses Nicht-Teilen-Wollen, dieses Besitzdenken etc.? In Social Media wird wenig nachgefragt und ich glaube, die Fragekultur auf Social Media ist so und so derzeit sehr katastrophal, teilweise auch unter der Gürtellinie, auch von den Kommentaren her. Es ist grundsätzlich auch derzeit recht schwierig, was zu posten, was Aufklärendes zu posten. Deswegen ist es also ein bisschen gerade auch schwierig zu recherchieren. Aber klar gibt es dann die Menschen, die dann sagen, okay, über das habe ich mir noch keine Gedanken gemacht oder ich konnte Liebe und Sex schon immer trennen. Versteht das Problem nicht, bis hin zu, ich sollte viel mehr Grenzen setzen in meiner monogamen Beziehung, weil offenbar werden die nicht gehalten, nicht gewahrt.
Habe ich jetzt auch eine Frage?
Ja.
Das ist nichts für mich, sehr unser Lieblingssatz eigentlich.
Und bei meinem letzten Reel.
Ja, man könnte ja die Frage stellen, warum ist das nichts für dich? Da wäre meine Frage aber eher, ist das nichts für dich? Weil dann ist das okay so. Oder sagst du nur, das ist nichts für dich? Das musst du dich aber selbst fragen und nicht mir beantworten.
Das ist ein guter Satz, ja.
Schon, gell? Weil es könnte schon sein, dass manche Menschen, du weißt ja die Geschichte, ne? Wir haben ja kürzlich drüber geredet, die Leute, die immer so ganz, ganz vehement gegen etwas sind, da ist immer irgendwas im Busch.
Ja, schon.
Darf ich noch kurz eine Sache sagen, nur weil ich es gehört habe, das war so schön. Es gibt aus Studien eine stark positive Korrelation zwischen Homophobie und latenter Homosexualität. Also die Menschen, die am meisten über Schwule schimpfen, sind die, die messbar von, ich glaube, das waren dann schwulen Pornos, am meisten sexuell erregt wurden. Kennst du den Satz?
Ich muss gerade wieder an die Miss Ivanka denken und den Magic Dick.
Ja, der Satz, ne, dieser blöde Satz, wer schimpft, der kauft.
Mhm.
Kennst ja. Ich frage mich, sind dann vielleicht die Menschen, die so über nicht monogame Beziehungen schimpfen und so eine starke Gegenwehr haben, sind es die, die dann versteckt, heimlich auch sowas gerne hätten?
Könnte es ja Forschung starten. Sein.
Na, ich habe keine Zeit.
Jetzt
das,
sein
das
es
nicht
so.
Auch noch.
Ja, bitte.
Okay, dann nach der Peitschenakustikstudie, die du mir letztens einreden wolltest, werde ich als nächstes dann vielleicht, wenn ich Zeit habe, diese Studie angehen. In der Zwischenzeit sage ich aber, danke fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und da soll ich jetzt noch die richtigen Abschlussworte finden. Gut, in der nächsten Folge sprechen wir über das große O.
Oh.
Und wir freuen uns, wenn Sie auch da wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal.
Mit Claire
und Jörg.